Es ist der 6. Januar 2024. Ryoyo Kobayashi, der Skispringer hier, ist am Start bei der Vier-Schanzen-Tournee. Er hat schon 3 von 4 Schanzen absolviert. Zwar noch keine gewonnen, aber ist richtig gut oben mit dabei. Und jetzt steht die 4. Schanze an. Er ist in Bischofsheim und er macht sich bereit für seinen letzten Sprung. Und er ist in der Umkleidekabine und zieht sich seinen Anzug an und zieht sich seine Handschuhe an, Helm auf, zieht sich seine Skischuhe an. Und ist bereit und geht raus aus der Umkleide, geht los Richtung, Richtung Lift, der ihn dann hoch auf die Schanze bringt, läuft an den ganzen Leuten vorbei, läuft an den ganzen Journalisten vorbei, die schauen ihn schon irgendwie so komisch an. Und dann will er gerade in den Aufzug nach oben fahren und merkt noch, er hat ja was vergessen. Er hat seine Ski vergessen und er rennt schnell zurück, holt seine Ski. Am Ende springt er den zweitbesten Sprung und gewinnt damit die Vier-Schanzen-Tournee. Aber dieser Moment, wo er da steht und merkt, oh Mist, ich habe meine Skier vergessen, die vielleicht beim Skisprung gar nicht so schlecht wären. Er sagt dann nachher im Interview, ja, er vergisst halt ständig irgendwo irgendwas und es passt schon, das passiert ihm ständig, im Stress ist überhaupt nicht. Dieses Thema, dieses Motto von allzeit bereit, das wir gerade schon hatten, das soll uns heute Morgen beschäftigen. Sind wir bereit, wenn es drauf ankommt? Sind wir bereit, vielleicht denkst du an, keine Ahnung, damals vor wie vielen Jahren, an den Bundesjugendspielen, beim Staffellauf, ob du da bereit warst? Vielleicht denkst du auch, bin ich bereit, keine Ahnung, dann nachts um 3, wenn meine 4 Kinder schreien, hat mich da jemand drauf vorbereitet? Bin ich bereit? Bin ich bereit, irgendwie ganz neu im Studium oder neu in einer neuen Stadt oder was auch immer, bin ich bereit, wenn es drauf ankommt? Und ich glaube auch als Christen ist es diese Frage, sind wir bereit, wenn es drauf ankommt? Sind wir bereit, wenn es brenzlig wird? Wir stehen ständig irgendwie in Herausforderungen, vielleicht auch in Überforderungen, im Wahnsinn des Lebens. Die Bibel spricht davon seitenweise. Und wir fangen vielleicht an zu schwimmen, zu wackeln, zu kämpfen, wenn es schwierig wird. Und der Gedanke, der uns vielleicht kommt, ist, hätte ich mich mal besser vorbereitet, wäre ich mal bereit gewesen für den Moment. Allzeit bereit. Wir sind am Ende vom Epheserbrief angekommen. Wir haben uns jetzt lang mit diesem Brief beschäftigt, sind da durchgegangen und wir sind am allerletzten Stück angekommen. Der Paulus spricht da darüber, bereit zu sein, wenn es brenzlig wird, bereit zu sein, wenn es hart auf hart kommt. Er sagt, wir stehen in einem Kampf. Das ist das Bild, das er verwendet. Und er meint nicht einfach nur entspannt, sondern er meint Kampf. Er meint, es wird herausfordernd. Er meint, es wird schwierig. Es werden herausfordernde Zeiten. Und er möchte seinen Lesern was an die Hand geben, dass sie bereit sind, dass sie kämpfen können, dass sie sich nicht ummachen lassen, dass sie springen können von der Schanze mit Skiern. Und ich mache eine kurze Zusammenfassung von letzter Woche und gebe euch kurze 4 Vorbemerkungen, die wir letzte Woche schon hatten, weil die, glaube ich, ganz, ganz zentral sind zu dem, was dann kommt, was wir gerade gehört haben, diese Waffenrüstung. Die baut auf dem, was Paulus jetzt 6 Kapitel schon erarbeitet hat. Er hat lange daran gearbeitet, dass die Epheser verstehen, wer sie sind, also ihnen ihre Identität zugesprochen, ihre Identität in Jesus Christus. Das ist der Grundstein, auf dem er hier baut. Und dann gibt er, bevor er diese Waffenrüstung gibt, gibt er 4 Vorbemerkungen, die wir auch letzte Woche schon hatten. Erstens, in Vers 10 sagt er, lasst euch vom Herrn die Kraft geben, lasst euch durch ihn stärken. Also diese Kraft, in der wir kämpfen, die kommt vom Herrn Jesus. Sie kommt nicht aus uns selber raus, wir müssen es nicht selber schaffen, wir müssen es nicht selber beweisen oder selber abmühen. Gott kämpft mit seiner Kraft durch uns. Das ist vielleicht das Wichtigste, auf dem wir stehen. Es geht nicht darum, heute Morgen, dass ich jetzt hier irgendwie Moralapostel irgendwas predigen will, wo du dich mehr anstrengen musst und aus eigener Kraft dir jetzt hier was rauswirken sollst. Es klappt nicht. Verlass dich auf Jesus und seine Kraft. Der 2. Punkt schlägt in die gleiche Kerbe. Die Rüstung, die Gott für euch bereithält, wir ziehen all seine Waffen an. Es geht nicht um uns. Wir sind in Gottes Rüstung, wir sind in seiner Identität, wir ziehen Gottes Identität an. Der Paulus, wenn er diese Waffenrüstung aufschreibt, dann macht er, was alle guten Theologen machen, er schreibt ab. Und zwar schreibt er vom Alten Testament ab, er denkt sich da wenig selber aus, aber er bringt es wunderschön zusammen, diese Waffenrüstung. Aber im Alten, es ist Gottes Identität, die wir hier anziehen dürfen. Seine Identität dürfen wir tragen. Und wir kämpfen nicht für uns, sondern unter unter seinem Schild, unter seiner Flagge. Vers 12, nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, wir sind nicht gegeneinander unterwegs oder auch nicht gegen andere, vielleicht außerhalb der Gemeinde, wo wir meinen, ja, die müssen wir jetzt fertig machen oder denen müssen wir es zeigen. Es ist nicht ein Kampf gegen Wesen von Fleisch und Blut, es ist ein geistlicher Kampf. Wir haben letzte Woche viel darüber gehört, super spannendes Thema. Wir kämpfen gegen eine geistliche Welt, gegen den Teufel, gegen sein Reich. Auch wenn wir das hier in unserer westlichen Welt oft nicht wahrhaben wollen, dass es das gibt. Das ist eine reale Welt. Das ist eine zwar geistliche und vielleicht für unsere Augen nicht sichtbare, aber es ist definitiv reale Welt und gegen diese kämpfen wir. Wir kämpfen nicht gegen unseren Nachbarn und nicht gegen unseren Ehepartner und nicht gegen unseren Freund und nicht gegen unseren Mitbewohner, sondern gegen eine geistliche Welt, die uns versucht, Schaden anzurichten, die uns versucht, niederzureißen. Und gleichzeitig dürfen wir wissen, wenn wir gegen diese geistliche Welt kämpfen, dass, wie wir es letzte Woche gehört haben, der Tod ist besiegt. Jesus Christus ist gestorben und ist ausgeht. Das Ende ist klar, wie bei jedem schlechten Actionfilm. Es ist klar, wie es ausgeht. Und wir dürfen da drin kämpfen. Und das ist der letzte Punkt, Vers 13, ihr dürft Sieger sein. Wir stehen als Sieger da. Und aus dieser Grundlage und aus diesen Vorbemerkungen dürfen wir jetzt reinstarten in diese Waffenrüstung. Vielleicht hast du die schon ganz oft gehört, vielleicht denkst du dir auch, boah, das ist irgendwie viel. Ja, stimmt, das sind 6 Teile, die man da anziehen soll und mich sich irgendwie bereit machen soll für diesen Kampf, für das, was passiert. Deswegen halt diese Vorbemerkung im Kopf. Die Kraft kommt von Gott. Du kämpfst in der Identität Gottes. Du kämpfst nicht gegen Menschen und du bist schon Sieger. Vielleicht denkst du dir heute Morgen, boah, diese 6 Sachen, das ist mir jetzt eigentlich alles viel zu viel. Nimm dir eins raus. Vielleicht sprich dich jetzt eins von diesen 6 Waffenteilen an, wo du sagst, ja, da muss ich zugeben, da ist irgendwie eine Schwachstelle. So, ne? Wir werden immer da angegriffen werden, wo unsere Schwachstelle ist. Wenn du in einem Bereich stark bist, da wirst du wahrscheinlich keine Probleme haben. Aber überleg dir, wo ist mein Loch in der Rüstung? Wo gibt es bei mir Nachholbedarf? Und such dir eine Sache raus, wo du wachsen darfst. Starten wir rein. Vers 14. Stellt euch also entschlossen zum Kampf aus. Bindet euch den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Den Gürtel irgendwie als Zentrum von dem, was ich trage, das hält den Rest zusammen. Meine Kleidung passt irgendwie zusammen, weil der Gürtel zusammenhält. Und hier ist die Wahrheit der Gürtel. Die Wahrheit ist das Zentrum, um das wir uns drehen und das wir uns festhalten. Vielleicht hilft dir auch dieser Gedanke von so einem Werkzeuggürtel, ne, wo alles andere drin hängt, oder einen Bergsteigergürtel, wo du dich wo einhängen kannst, wo du sicher bist. Die Wahrheit als diese Sicherheit, als dieser Werkzeuggürtel. Jesaja sagt, Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Er redet natürlich von Jesus. Wahrheit umschließt seine Lenden. Das ist der Gürtel, den Jesus trägt. Jesus trägt Wahrheit und besiegt damit die Lüge. Und praktisch heißt es für uns, natürlich, wir sollen die Wahrheit reden und man soll sich auch orientieren, aber noch viel mehr, dass wir uns an der Wahrheit orientieren, dass wir, finde ich ein schönes Wort, dass wir Realitätsklarheit haben, dass wir wissen, was wahr ist, wer Gott ist, wer wir sind, dass wir in dieser Identität, in dieser Klarheit, in dieser Wahrheit stehen. Ohne Wahrheit leben wir in einer Illusion. Vielleicht denkst du an den Film Matrix, wo Menschen in einer Illusion leben und am Ende sich sogar Leute entscheiden, ja, in der Illusion zu leben ist eigentlich viel besser, viel chilliger, da muss ich mich dem Kampf nicht stellen, dann tue ich lieber so, als wäre nichts. Ich habe überlegt, was heißt es denn für mich, praktisch in der Wahrheit zu leben? Ich habe aufgeschrieben, ich fülle meine Steuererklärung so aus, dass es stimmt. Ich sage, wenn die Polizei kommt, was passiert ist und nicht, was ich gerne hätte, dass passiert ist. Ich sage bei einem Streit nicht so Sachen wie, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was ich da gesagt habe, wo ich ganz genau weiß, was ich gesagt habe. Ich spreche die Wahrheit in Liebe aus, auch wenn sie vielleicht mal aneckt. Ich sage, was Wahrheit ist. Ich tue das, was ich versprochen habe. Ich bin es, die Bibel ist. und ich habe eine klare Sicht auf die Welt, was die Bibel ist, was sie für mich ist, wer Gott für mich ist, wer ich bin. Und ich suche nichts in der Welt, das mir die Welt nicht geben kann. Das heißt Wahrheit für mich. Der Paulus spricht weiter von einem Brustpanzer der Gerechtigkeit, der die Brust schützt, der das Herz schützt, der den Kern schützt. Ich glaube, er redet von Identität. Wir sind mit Gottes Gerechtigkeit bekleidet und wir leben in seiner Gerechtigkeit. Und gleichzeitig wollen wir, dass es bei uns im Persönlichen, im ganz Praktischen zum Ausdruck kommt. In unserer Rechtschaffenheit, in unserer Aufrichtigkeit, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wir wollen gerecht handeln, Recht schätzen und respektieren von anderen. Wir wollen keinen bevorzugen. Ich glaube, Gerechtigkeit bedeutet auch, dass ich mich nicht auf meine eigenen moralischen Leistungen fokussiere, sondern auf die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Ich habe mir aufgeschrieben, wer auf eigene Frömmigkeit vertraut, der ist wie mit einem selbstgebastelten Papierbrustpanzer unterwegs. Ich meine damit, dass wir so gerecht bin, dass ich so gut hing, dass er für uns getan hat, dass er gerecht ist, nicht, dass ich so gerecht bin, dass ich so gut hinkriege. Das haben damals die Pharisäer versucht. Die haben sich auf ihre eigene Gerechtigkeit berufen, auf ihren eigenen Brustpanzer. Und Jesus sagt zu ihnen, es tut mir leid, euch kann ich leider nicht helfen, weil ihr meint, ihr seid selber gerecht. Praktisch könnte es heißen, dass du deine Kinder, deine Mitarbeiter fair behandelst. Du behandelst andere so, wie du selber gern behandelt werden willst. Du respektierst das Recht von anderen, ihre Privatsphäre, ihre Möglichkeit, Nein zu sagen, wenn du sie was fragst. Du bist uneingenommen im Streit und du bist ein fairer Schiedsrichter, nicht nur auf dem Bolzplatz. Der Soldat trägt weiter ein Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten. Und zwar aus einem eigenen inneren Frieden heraus. Finde ich erstmal widersprüchlich, aber der Soldat lebt in diesem Frieden, wir leben in diesem Frieden und können daraus das Evangelium verbreiten. Die Mission aus dem inneren Frieden heraus, nicht aus Zwang, nicht geh jetzt endlich und erzähl, sondern weil du überzeugt bist von dem, was du glaubst, weil du überzeugt bist von dem, wer in dir steckt, wer in dir lebt, gehst du und erzählst anderen von dieser Gnade, von diesem Frieden, von diesem Herrn Jesus, der in dir lebt. Und wir gehen raus, wir gehen hin. Ich glaube, wir sind sehr gut und in unserer Zeit sehr gut damit, Leute einzuladen, sagen, boah, wir haben hier eine schöne Veranstaltung, hier geht es richtig rund bei uns, wir machen uns Mühe, wir haben sogar Essen und dann komm doch bitte. Wie wäre es denn, wenn wir mal hingehen? Ich habe jahrelang versucht, einen Kumpel von mir einzuladen in Gottesdienst. Ich habe gesagt, komm doch mal mit, ist richtig schön. Der hat immer Nein gesagt. Irgendwann habe ich angefangen, mit ihm ins Stadion zu gehen, zweite Bundesliga Handball. Und auf einmal hatten wir eine Verbindung, so, weil ich hingegangen bin. Ich möchte uns da herausfordern, so, dass wir hingehen am Arbeitsplatz in der Uni und dass wir unsere Schuhe, der Bereitschaft ist ja alt, weil ich unsere Schuhe benutzen. Ich habe daheim Sportschuhe, die sehen nagelneu aus, die sind 10 Jahre alt, weil ich, ja, ihr wisst warum, ne? Weil ich sie nicht so benutze. Ich hoffe, dass wir nicht so sind, dass wir nicht so, nicht solche Soldaten für das Evangelium sind, die am Ende, ja, minimal benutzte Schuhe wieder zurückgeben, weil wir uns halt nicht bewegt haben. Gedacht haben, ja, die anderen können ja kommen. Und dass wir ein Zeugnis sind, mit unserem Reden und mit unserem Tun, dass wir mehr sind als nur irgendwie ein heiliger Sticker hinten auf unserem Auto und ein netter WhatsApp-Status zu Weihnachten. Sondern dass wir unseren Mund aufkriegen und sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus, auch wenn es unangenehm ist. Am Arbeitsplatz, in der Uni, beim Aldi, an der Kasse oder sonst wo. Ich wünsche mir, dass wir ein Zeugnis sind. Ich musste an den Winterspielplatz denken, den wir hier machen. Ich bin so stolz darauf, dass wir hier so einen Ort geschaffen haben, wo wir hingehen, wo wir dahin gehen, wo die Leute Not haben, wo wir ihnen was Gutes tun können und wo wir Zeugnis sein können, wo wir leben können, wo wir Evangelium ganz praktisch werden lassen können. Vielleicht fällt dir ja was ein, wie du das bei dir leben kannst. Der Paulus redet von einem Schild des Glaubens. Und das Schild ist klar, es ist eine Verteidigung. Es ist ein Schutz für das, was kommt. Es ist ein Schutz gegen Angriffe von außen. Und es schützt das, was drunter ist. Es schützt das Herz. Es schützt den Brustkorb, so das Wichtigste. Der Glauben beschützt uns gegen Angriffe von außen, sagt er selber. Und ich glaube, dass unser Glaube eine Gewissheit ist, ein Festklammern an was Reales, nicht nur ein, ja, ich wünsche es mir vielleicht und ich fühle mich heute gerade irgendwie, dass Jesus mich liebt, sondern ich habe ein festes Vertrauen, ein aktives Vertrauen. Ich halte mich daran fest, ich klammer mich an meinem Schild fest und ich verstecke mich dahinter, wenn die Brandpfeile fliegen, so wie es der Paulus sagt. Was sind diese Brandpfeile? Ich glaube, in meinem Leben sind es Zweifel, sind es Ängste, ist vielleicht mein eigener Stolz, sind Lügen, sind Verzweiflungen, Selbstgerechtigkeit. Das sind Brandpfeile, die fliegen gegen mich. Und wenn ich die unbeachtet lasse, dann tun die erstmal weh, der Pfeil tut weh, aber es sind Brandpfeile. Das heißt, das Feuer breitet sich aus und es zerstört, wenn wir es unbeachtet lassen. Und ich wünsche mir, dass wir mit unserem Glauben feste nach vorne gehen, dass wir mit unserem Glauben diese Pfeile abwehren und sagen, nein, das stimmt nicht, was meine Zweifel, was meine Angst mir gerade hier einreden will. Das ist eine Lüge und ich lasse es nicht durchgehen. Auch wenn es sich vielleicht so wunderbar richtig anfühlt und die Zweifel in meinem Kopf alles Mögliche mir erzählen mögen. Es ist nicht die Wahrheit. Und ich stelle mich dagegen mit dem Schild meines Glaubens. An was glaubst du? Glaubst du an dich selber oder an deine eigene Kraft? Ich hoffe doch nicht. Ich glaube und ich hoffe doch, dass du an Gottes Kraft und an ihn glaubst, an das, was er ist, was er getan hat, das hält. Halte dich daran fest. Und vielleicht bist du gerade in so schwierigen Zeiten und die Pfeile fliegen um dich rum und du wirst diese Gedanken in deinem Kopf nicht los, diese Zweifel, diese Ängste. Und wenn du nachts wach liegst, dann, ja, was ist dann? Gibst du der Angst Raum oder stellst du dich dagegen? Ich glaube Gott mehr als meinen Umständen. Das ist ein Wunsch, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube Gott mehr als meinen Umständen. Und vielleicht hilft es dir, wie mir, das persönlich aufzuschreiben. Ich habe vorne in meinem Notizbuch so ein Glaubensbekenntnis drin, das ich mir jeden Morgen durchlese. Ich lese euch nur einen kurzen Auszug, 2, 3 Sätze vor. Aber es hilft mir, mich immer wieder auf diesen Gott auszurichten, weil das meinen Glauben ausdrückt. Ich glaube, ich will dich anbeten für den Gott, der du bist. Du bist heilig, allmächtig, gewaltig, groß. Du bist Schöpfer, Wegeleiter und Welterhalter. Gleichzeitig machst du dich selbst klein, hast Interesse an mir. Du hast dein Leben für mich am Kreuz gegeben, weil du mich so liebst, weil ich es in deinen Augen wert bin. Ich bin dein geliebtes Kind. Das brauche ich. Das brauche ich, um mich daran festzuhalten. Am besten jeden Tag, am besten jeden Tag mehrfach. Um mich immer wieder neu an diesem Schild meines Glaubens festzuhalten. Vielleicht hilft dir das. Schreib es dir auf. Der Helm der Rettung schützt den Kopf, schützt das, was in unserem Kopf abgeht. Ich glaube, er schützt unseren Verstand, wie wir denken. Hier geht es um Erlösung, natürlich um das, was Jesus für uns getan hat. Aber ich glaube, es ist mit dem Kopf und mit dem Helm drückt der Paulus aus, dass es um was geht, was im Verstand, was in unseren logischen Fähigkeiten passiert. Das ist kein Gefühl, auch keine Herzenssache. Unser Glaube ist logisch. Sind wir manchmal nicht so gut drin, unseren Glauben logisch zu verteidigen. Aber wir können uns darauf verlassen, dass wenn das stimmt, was wir glauben, dann hält es jeder Anfrage stand. Dann dürfen wir Fragen stellen, dann dürfen wir kritisch sein, müssen wir keine Angst haben, wenn Leute kritische Fragen stellen, auf die wir erstmal keine Antwort haben. Frag Gott, ring mit ihm, lass dich auf die Diskussion ein mit deinem Freund, deinem Mitbewohner, der diese komischen Fragen stellt. Gott wird es aushalten. Die Bibel ist logisch. Sie hält stand jeder Frage. Ring mit Gott um Antworten. Und wir wissen, wenn das stimmt, was wir glauben, dann wird das am Ende rauskommen. Dann wird Jesus am Ende als Sieger dastehen. diese Verheißung der Befreiung, die vor uns liegt, die bewahrt uns in diesem Krieg vor Rückzug, vor Kapitulation, vor, dass irgendwann mal was passiert, wo wir sagen, ja, okay, jetzt fällt mein Glaube in sich zusammen. Unser Glaube ist logisch, wir dürfen uns daran festhalten. Herr Paulus drückt es so aus am Ende von Römer 8, er sagt, ja, wenn Gott doch für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Ganz logisch, da ist sein Kopf gut geschützt. Und zuletzt spricht der Paulus von einem Schwert des Wort Gottes. Das ist die einzige Angriffswaffe, die dieser Soldat besitzt, anders als in diesem Bild. Er trägt ein Schwert und er sagt, wir kämpfen mit der Bibel, wir kämpfen mit Gottes Wort. Das heißt für mich erstmal, dass wir von der Wahrheit dieses Wort Gottes überzeugt sind. Dass das, was da steht, die Wahrheit ist und nicht nur irgendwas, was halt vielleicht überliefert wurde und wo irgendwie die Hälfte bei uns ankam, sondern das, was da steht, ist Gottes Wort. Das ist komplett Gottes Wort. Wir sind von seiner Unfehlbarkeit überzeugt und benutzen die auch. Das heißt für mich, dass nicht, dass wir anderen blindlings mit Bibelversen um die Ohren hauen und sie totbibeln. Nur weil wir mehr Bibelstellen wissen, heißt nicht automatisch, dass wir Recht haben. Aber es heißt, dass wir die Bibel kennen, dass wir uns darin auskennen, dass wir sie benutzen können und anwenden können, dass wir klar sind, dass wir bereit sind zu kämpfen mit der Bibel in der Hand. Konkret, richtig verstanden, richtig angewendet. Ich muss an Jesus denken, der in der Wüste ist und mit dem Teufel kämpft und er macht die Bibel auf und setzt dem, was der Teufel zu sagen hat, die Bibel entgegen, bis der Teufel irgendwann K.O. ist und gehen muss, weil Jesus sich auskennt in seinem Wort, weil Jesus sich wehren kann und seine Bibel benutzen kann. Mein großes Vorbild ist da mein guter Freund, der Johannes, der sich auskennt in seiner Bibel und musst dir wirklich überlegen, ob du dich mit dem Johannes auf eine theologische Diskussion einlässt, weil der kennt sich aus in der Bibel und er hat echt gute Argumente mit den Bibelversen, die er weiß. Und das ermutigt mich und mich begeistert das immer wieder und ich bin ein großer Fan von dir, Johannes, in dem Punkt, dass du bibelfest bist, dass du dich auskennst und dass du bewaffnet durch das Leben läufst. Das ist mir ein großes, großes Vorbild. Und für mich und für uns, ich möchte uns fragen, ja, sind wir bewaffnet? Laufen wir bewaffnet durch diese Welt? Wie viel Zeit verbringen wir denn wirklich mit diesem Wort Gottes? Zwei Theologen unserer Zeit sagen, ich lese die Bibel und nicht nur den Vers des Tages. Ja, ist das? Das sind die O-Bros, ja. Ist es die Wahrheit? Lesen wir wirklich die Bibel? Ich habe hier so ein Messerchen gefunden in so einer Kinderküche. So, ist das? Das ist vielleicht Vers des Tages. So, ne? So, und ich glaube, wir sind oft so unterwegs und sagen, ja, ich habe doch heute schon Bibel gelesen. So, ne? Ich kenne mich ja aus, so ich irgendwie glaube, in Johannes 3 steht irgendwo so ein ganz guter Vers und Psalm 23 kann ich auch halbwegs. So, wir sind, glaube ich, oft so unterwegs und dann meinen wir, das reicht. Das reicht nicht. Es ist Kindergarten, es hilft nicht. Ich habe was. Das ist ein Schwert. Danke, Jonas, by the way. Das ist ein Schwert. So sieht es aus, wenn wir bewaffnet sind. Wenn wir uns auskennen in der Bibel, wenn wir unsere Bibel aufmachen, dann sind wir bewaffnet, dann können wir uns wehren, dann können wir kämpfen. Ich wünsche mir das so sehr, dass ich mehr und mehr ein bewaffneter Krieger bin, der das Schwert in der Hand hat, der mit seiner Bibel umgehen kann. Wie kommen wir dahin? Indem wir uns Zeit damit nehmen, Zeit für diese Bibel nehmen, indem wir sie aufmachen, jeden Tag. Nicht aus Druck oder weil irgendeiner da vorne dir erzählt hat, dass du das machen musst, sondern weil du das gern möchtest, weil du bewaffnet durchs Leben gehen willst. Fünf Stunden jeden Tag ungefähr verbringen wir auf Social Media und mit Filmen. Und es ist nur der Durchschnitt. Jugendliche ein bisschen mehr, ihr vielleicht ein bisschen weniger. aber irgendwo da kannst du nachher in deinem Handy gucken bei Bildschirmzeit, wie du unterwegs bist. Aber du bist nur noch, wenn du nur die Hälfte der Zeit damit verbringen würdest, sagen wir mal, du bist nur noch 1,5 Stunden am Tag auf sozialen Medien und schaust nur noch eine Folge von irgendwas am Abend, hast du ungefähr 2-3 Stunden extra am Tag, kannst du die Bibel 10-mal im Jahr durchlesen. Einfache Statistik. 10-mal im Jahr kannst du die Bibel durchlesen, wenn du willst. Ich glaube, es ist unsere Entscheidung, ob wir bewaffnet durchs Leben laufen wollen, mit der Bibel in der Hand. Wir haben die Zeit dafür oder wir könnten sie uns nehmen. Es ist nur die Frage, ob wir wollen. Ich glaube, wir merken alle, irgendwo haben wir alle unsere Baustellen, unseren Wachstumsbedarf überall. Es gibt bei uns allen was, wo wir sagen, ja, da könnten wir ansetzen. Wo ist dein Bereich, wo du sagst, ja, da legt irgendwie Gott den Finger in die Wunde, da möchte ich gern mehr so werden wie er. Nicht aus Druck oder weil ich mir irgendwas verdienen kann, aber weil ich unterwegs sein will und weil ich weiß, wir stehen in einem Kampf. Weil ich weiß, Athleten, wenn ich jetzt unsterblich. Mich begeistern diese Athleten, wenn ich jetzt Olympia die Tage schaue, dann denke ich mir, Wahnsinn, wie du das machst und krass, wie ihr abgeht beim Biathlon und beim Springen und beim Laufen und das ist beeindruckend und ich vergesse oft, die trainieren. Die trainieren jeden Tag. Jeden Tag und jeden Tag. Und gestern habe ich ein Interview gesehen mit einem, der die Goldmedaille um den Hals hatte und sagt, ja, und morgen früh stehe ich wieder im Kraftraum. Weil er trainiert jeden Tag, damit er bereit ist für den einen Moment. Damit er bereit ist, wenn es dann drauf ankommt. Und ich wünsche mir das, dass wir bereit sind, wenn es drauf ankommt. Dass wir wachsen. Und ich glaube, es ist okay, wenn wir am Anfang von unserem Glauben stehen, du lernst gerade Jesus neu kennen, du bist wie Level 1 im Computerspiel, so. Dann ist es okay, wenn du dich noch nicht so gut auskennst und wenn deine Rüstung vielleicht noch ein bisschen löchrig ist und dein Schwert mehr so aussieht und du so einen Kochtopf auf dem Kopf hast. Ist okay am Anfang, aber irgendwann wird es peinlich. Sorry. Wenn du länger unterwegs bist mit Jesus und immer noch ich provoziere jetzt, irgendwie nackig durch die Gegend läufst, wird peinlich. Ich wünsche mir das, dass wir nicht so sind, dass wir bereit sind, uns diese Rüstung anzuziehen, die uns Jesus vorgelebt hat, dass wir mündige Christen werden, wie der Paulus das ausdrücken wird. Und vielleicht ist es heute Morgen ein bisschen schmerzhaft, was ich hier sage. Gut so, dann lass uns gemeinsam auf diesen Weg der Veränderung gehen. Und gleichzeitig möchte ich dir noch ein Zitat mitgeben. Die Waffenrüstung ist keine Anleitung zur Selbstoptimierung, sondern geistliche Realität. Es ist deine Realität, es ist deine Identität. Du musst dich nicht anstrengen, um dich jetzt zu optimieren, um dich ein bisschen besser zu machen. Ja, okay, dann strenge ich mich halt ein wenig an. Darum geht's nicht. Die Waffenrüstung ist keine Anleitung zur Selbstoptimierung, sondern eine geistliche Realität. Ich lese die letzten 3 Verse, mit denen der Paulus quasi seinen Brief abschließt. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Spannend, oder? Paulus beendet seinen Brief mit Gedanken über das Gebet. Nach all dem, was wir machen und was wir sein sollen und wie wir irgendwie diese Waffenrüstung anziehen sollen, beendet er seinen Brief mit dem Gebet. Und es ist auch genau der Gedanke und die Idee, mit dem er seinen Brief geöffnet hat. Am Anfang, er startet da rein und sagt in Kapitel 1, ich kann nicht anders, als für euch zu danken und für euch zu beten, dass ihr Gott immer besser kennenlernt. So fängt er seinen Brief an und sagt, ich bete für euch. Und jetzt endet er damit, dass er sagt, und ihr betet füreinander, setzt euch füreinander ein und betet auch für mich. für mich als Paulus. Und dabei zerstört er ganz nebenbei auch irgendwie alle Eindrücke von Paulus als Überchrist und Überapostel und der Große, der es alles selber hinkriegt. Der sagt, nein, ich sitze im Gefängnis. Und irgendwie schwingt mit, dass er kämpft, dass er vielleicht, ja, struggelt, dass es ihm nicht gut geht, dass er eingesperrt ist, dass vielleicht auch ihn Ängste und Zweifel begleiten. Das ist der große Paulus. Auch der große Paulus braucht Gebet. Und genauso ist es bei uns. Und vielleicht ist das der Kern oder der siebte Teil dieser Waffenrüstung. Das Gebet ist eher unsichtbar, hält sich eher im Hintergrund. Ist jetzt nicht zur großen Show. Das Gebet ist intim, innen drin, verletzlich. Ist nicht das nach außen starke, aber das absolut Notwendige. Das Gebet ist die Grundlage dieser Waffenrüstung. Ohne Gebet wird es schwierig. Vielleicht ist das Gebet die Unterwäsche, die Unterhose von deiner Waffenrüstung. Damit es nicht klemmt und damit alles richtig sitzt, zieh das Gebet an. Sei stark im Gebet. Ohne Gebet werden Wahrheiten hart, ein Glaube verkrampft, eine Bibel kalt und der Dienst mechanisch. Verlass dich aufs Gebet. Wir brauchen Gebet als Grundlage. Damals hat es der Paulus gebraucht und heute brauchen wir es ganz genauso. Und ich erwische mich da immer wieder, dass ich da so schwach bin im Gebet, dass ich so ein Ego-Beter bin, dass ich nur für mich selber bete, wenn ich überhaupt bete, dann bete ich für mich, dass es mir gut geht, dass Gott irgendwie vielleicht in meinem Leben was tut. Und das war es dann schon wieder. Wie wäre es denn, wenn wir füreinander beten, so wie es der Paulus sagt? Wie wäre es denn, wenn wir uns das aufs Herz schreiben und das als Kern von unserer Waffenrüstung machen, dass wir füreinander beten, uns füreinander einsetzen? Wir könnten doch ganz einfach irgendwie uns so eine Liste machen von Leuten, die uns irgendwie wichtig sind und die dabei haben und beten für die Leute, die mir auf dem Herzen liegen, die in meiner Gemeinde sind, die für die ich gern beten möchte, für die ich mich einsetzen möchte. Ich könnte doch für meine Ältesten beten. Ich könnte doch für Jutta und Claire beten. Ich könnte doch für die Girsch und die Schmidternanders und alle möglichen mit dem Frieden Hoffnung auf dem Friedhof Hoffnung verbreitet. Ich könnte für unsere Mitarbeiter in der Kinderkirche beten. Ich könnte für den Jonas beten bei den Explorern. Ich könnte für die Silke beten, dass ihre Seelsorgegespräche Mehrwert haben. Ich könnte danken für die Leute, die sich einsetzen im Putzteam und in der Küche. Ich könnte für den David in Sambia beten und. Wäre doch easy, oder? Könnte ich mir doch was schreiben. Ich wünsche mir das, dass wir so unterwegs sind, dass wir im Gebet füreinander unterwegs sind. Dass wir reife, mündige Christen werden. Und mich beschäftigt diese Waffenrüstung irgendwie. Mich beschäftigt dieser Gürtel der Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich wünsche mir, dass wir unterwegs sind mit Schuhen, die das Evangelium verbreiten. Ich wünsche mir, dass wir uns verstecken hinter einem Schild des Glaubens und wissen, was wir glauben und was wir glauben. Ich wünsche mir, dass wir einen Helm aufhaben, der unseren Kopf beschützt, dass wir wissen, unser Glaube hält stand, wenn es brenzlig wird. Und ich wünsche mir, dass wir ein Schwert des Wort Gottes in der Hand haben, dass wir uns wehren können, dass wir was zu sagen haben, dass wir in den Angriff gehen können. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir gemeinsam kämpfen, füreinander kämpfen. Klar ist irgendwie jeder für seine eigene Waffenrüstung verantwortlich. Und ich kann mir nicht zwei Helme anziehen, dass es dir hilft. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, ich denke so ein bisschen an diese Schildkrötenformation der Römer, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann fällt es gar nicht so auf, wenn einer vielleicht sein Schild vergessen hat oder nicht den besten Helm hat. Im Bild gesprochen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, glaube ich, dann können wir ganz viel kompensieren, dann können wir uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig schützen, auch wenn wir vielleicht gerade mal nicht so stark unterwegs sind. Und wenn einer seine Schuhe vergessen hat, dann tragen wir ihn halt ein Stück. Ich wünsche mir, dass wir nicht Einzelkämpfer des Glaubens sind, sondern gemeinsam in dieser Schildkrötenformation als Gemeinde unterwegs. Dass wir allzeit bereit sind, wie die Pfadfinder zu kämpfen, aber nicht alleine. Allzeit bereit, mit Jesus im Zentrum, Seite an Seite, als eine Gemeinde. Amen.